기온다.
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 기온다. aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 356. Wie immer haben wir weder Kosten noch Mühen gescheut, um euch mit frischen Informationen aus Lateinamerika zu versorgen. Da gibt es zunächst mal neue Nachrichten zum vom Militär verübten Verbrechen im mexikanischen Tatlaya und zu den spannenden Demonstrationen in Guatemala.
Unser erster Beitrag kommt aus Brasilien. In einem Jahr werden die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro stattfinden. Doch trotz gegenteiliger Versprechen werden die Umweltschäden der Vergangenheit nur zögerlich oder gar nicht beseitigt. Zum Beispiel das Wasser. Die Buchten in Rio sind verschmutzt. Zwei Drittel der Abwässer bleiben ungeklärt und bereiten Einwohnern und Touristen Probleme. Diese ökologisch wie gesundheitlich untragbare Lage beeinträchtigt die Lebensqualität nicht nur in der Olympiastadt.
Wir bleiben beim Thema Wasser. Onda besuchte die abgelegene Lenca-Gemeinde La Tejera in der Region Rio Blanco in Honduras. Hier soll ein Wasserkraftwerk gebaut werden. Das Projekt wollten unter anderem der zentralamerikanische Infrastrukturfonds CAMIF und die holländische Entwicklungsbank FMO finanzieren. Was aber läuft schief bei den fortschrittversprechenden Entwicklungsprojekten?
Für den letzten Beitrag reisen wir nach Costa Rica. Onda berichtet, wie sich die queere Gemeinschaft einen Zugang zur Kirche verschafft und auf welchen Wegen sich Homosexualität und Kirche verbinden lassen. Viel Spaß beim Hören wünscht euch das Onda Infoteam.
Место на улице ждут отпечатков наших ног.
Die staatliche Kommission für Opferinteressen teilte Mitte Mai mit, dass sie für die Hinterbliebenen der Opfer des Militärmassakers von Tlatlaya einen Entschädigungsfonds von 50 Millionen Peso, knapp 3 Millionen Euro, eingerichtet hat. Damit folgt sie einer Empfehlung der Nationalen Menschenrechtskommission Mexikos. Die Menschenrechtskommission stellte Ende Juni letzten Jahres gravierende Menschenrechtsverletzungen fest, die während einer Militäraktion gelaufen sind.
Der Direktor der Nationalen Menschenrechtskommission, Raul Plasencia, unterstützte anfangs noch die Version des Militärs zu dem Vorfall. Dieser zufolge seien die Soldaten bei einer Routinekontrolle in der Gemeinde Tlatlaya im Bundesstaat Mexiko von den Mitgliedern einer kriminellen Bande angegriffen worden. Bei dem anschließenden Schusswechsel wurden ein Soldat verletzt und 22 Bandenmitglieder, unter ihnen eine 15-jährige Jugendliche, getötet.
Nach Veröffentlichungen eines Interviews im Nachrichtenmagazin Esquire Latinoamerika kamen Zweifel an der offiziellen Version des Tathergangs auf. Zeugen berichten darin, dass die meisten der Opfer sich der Militärpatrouille ergeben hätten. Nach einem kurzen Verhör wurden sie dann von den Soldaten mit gezielten Schüssen hingerichtet.
Obwohl schon vorher Widersprüche in den Ermittlungsberichten aufgefallen sind, wurden erst aufgrund der Esquire-Veröffentlichung die Ermittlungen wieder aufgenommen. Dabei kam zutage, dass die Zeugenaussagen, auf denen die Version des Verteidigungsministeriums beruhte, durch Folter erzwungen worden waren. Auch wurden weitere Unstimmigkeiten bei den Ermittlungen festgestellt. Militär und Ermittler hatten offensichtlich den Tatort manipuliert und Autopsieberichte gefälscht.
Noch im Oktober letzten Jahres wurden 7 Militärangehörige verhaftet. Ermittelt wird außerdem gegen mehr als 20 Beamte des Bundesstaates Mexikos wegen der Manipulation von Ermittlungsergebnissen. Die Einrichtung des Entschädigungsfonds könnte ein weiterer Schritt zur Aufarbeitung dieser von Militärs begangenen Menschenrechtsverletzungen sein. Die mexikanische Tageszeitung La Jornada merkte an, dass die Entschädigungszahlung einen schalen Beigeschmack hat. Anstrengungen, den Vorfall vollends aufzuklären, gäbe es nicht.
NASA-Bagger.
Angesichts aktueller Korruptionsskandale erlebt Guatemala eine beispiellose Verhaftungs- und Demonstrationswelle. Vor einem Monat hatte die Internationale Kommission gegen die Straffreiheit in Guatemala, CICIG, einen groß angelegten Zollbetrugsskandal aufgedeckt und gegen Dutzende zum Teil hochrangiger Funktionäre Haftbefehl erlassen. Daraufhin kam es in dem mittelamerikanischen Land zu den größten Demonstrationen der letzten 20 Jahre. Mehr als 50.000 Menschen forderten auf dem zentralen Platz in Guatemala-Stadt ein Ende der Korruption, den Rücktritt des Präsidenten und eine Reform des politischen Systems. Wegen der Verstrickungen ihres Privatsekretärs in den Skandal und aufgrund des öffentlichen Drucks musste Guatemalas Vizepräsidentin Roxana Baldetti bereits vor 2 Wochen ihren Hut nehmen. Mitte letzter Woche sah sich Präsident Pérez Molina gezwungen, seinen Innen-, Umwelt- und Energieminister zu entlassen. Der Präsident selbst hat allerdings betont, trotz aller Skandale und Demonstrationen bis zum Ende seiner Präsidentschaft im Januar 2016 im Amt zu bleiben. Doch die Verhaftungswelle reißt nicht ab. Am vergangenen Mittwoch wurde gegen die Chefs der guatemaltekischen Sozialkasse und der Zentralbank Haftbefehl erlassen. Beide sollen in einen millionenschweren Pharma-Skandal verwickelt sein. Peinlich für den Präsidenten, er hatte die beiden Vorstände höchstpersönlich ernannt. Wie übrigens auch den Chef der Steuerbehörde, der als mutmaßlicher Drahtzieher im Zollbetrugsskandal seinem Prozess entgegensieht. Die Regierung Pérez Molina ist auf dem besten Wege, in Sachen Korruption neue Rekorde aufzustellen. Dass die im September anstehenden Kongress- und Präsidentschaftswahlen einen Politik- oder gar Systemwechsel herbeiführen könnten, ist indes nicht zu erwarten. In den Meinungsumfragen führt derzeit mit Präsidentschaftskandidat Manuel Baldisson und der Gruppierung LIDER eine weitere populistische Politikformel, die befürchten lässt, dass es ab dem nächsten Jahr nur andere Köpfe sein werden, die in den Genuss der Pfründe der Macht kommen werden. Um das zu verhindern, müssten Demonstrationen und CICIG wohl für einen deutlich größeren Kehr aussorgen.
Rio de Janeiro gilt als Stadt inmitten der Natur, umgeben von Urwald und Wasser. Über 30 Kilometer Sandstrand säumen die edlen Viertel im Süden und Westen der Stadt. Das Zentrum und zahlreiche Armenviertel liegen direkt an einer riesigen Bucht, der Bahia de Guanabara. Als die Portugiesen vor 500 Jahren dort landeten, hielten sie die Bucht für einen Fluss, daher der Name der Stadt, Rio de Janeiro. In einem Jahr, wenn im August die Olympischen Spiele in Rio stattfinden werden, ist die Bahia de Guanabara einer der Austragungsorte. Doch die Segler, die dort um Medaillen wetteifern werden, sind alles andere als begeistert. Das Wasser der Bucht ist verschmutzt. Jede Menge Plastikflaschen, sonstiger Müll und tote Fische schwimmen an der Oberfläche. Wer vom Flughafen in das Zentrum fährt, riecht den unangenehmen Gestank, der vor allem nahe der Armenviertel von der Bucht herüberweht.
2016.
Die Olympischen Spiele 2016 haben große Erwartungen geweckt, da sie die Chance bergen, die jahrzehntealten ökologischen Schäden zu beheben. Aber leider ist die Situation bis heute unverändert.
Der Biologe Mario Muscatelli ist enttäuscht, dass die Milliardeninvestitionen für das Sportspektakel nicht dafür genutzt wurden, die öffentlichen Gewässer der Stadt zu säubern. Die Regierung hatte versprochen, die Einleitung von Abwässern bis 2016 zu beenden. Dennoch sehen die Lagunen, die mitten im Stadtgebiet liegen, immer noch wie Kloaken aus, kritisiert Muscatelli.
Die Situation in der Lagoa de Tijuca ist wie in allen anderen Lagunen der Stadt dramatisch. Ebenso in der Lagoa de Jacarepaguá, an deren Ufer der Olympische Park und das Olympische Dorf gebaut werden. Das Wasser ist schwarz und vollkommen verschmutzt. Das ist kein Gewässer mehr, sondern nur noch fließendes Abwasser.
Auch die Lagoa de Freitas, die zwischen dem Touristenviertel Ipanema und dem Berg der berühmten Christusstatue liegt, ist ein hoffnungsloser Fall. Im April dieses Jahres setzte ein großes Fischsterben ein. 40 Tonnen tote Fische schwammen auf der Wasseroberfläche. Der Gestank war hartnäckig. In der Lagune sollen die olympischen Ruderwettbewerbe stattfinden. Mehrmals fragten Sportler und Verbände öffentlich, ob das Rudern in dem dunklen Wasser keine Gesundheitsrisiken berge. Im Gegensatz zu den Sportlern und olympischen Funktionären sind die Cariocas, die Bewohner von Rio de Janeiro, nicht nur wenige Wochen mit der Wasserverschmutzung konfrontiert. Obwohl Brasilien die siebtgrößte Wirtschaftsnation ist und stolz auf die technologischen und sozialen Fortschritte der letzten 20 Jahre zurückblickt, sind Millionen Menschen den Risiken ungeklärter Abwasser ausgesetzt. Für die Stadtplanerin Suja Kinstler grenzt der Umgang der Behörden mit dem Abwasser an Menschenrechtsverletzung.
61%, aproximadamente 61% da população do Rio de Janeiro tem acesso.
Etwa zwei Drittel der Haushalte in Rio de Janeiro sind an die Abwasserentsorgung angeschlossen. Aber nur rund ein Drittel der gesamten Abwässer werden überhaupt gereinigt. Der große Rest des Abwassers wird ungeklärt in Gewässer eingeleitet. In die Baía de Guanabara, durch lange unterirdische Rohre ins Meer oder in die Flüsse, wo es die bekannten Probleme verursacht.
Zwei Drittel der Abwässer bleiben also ungeklärt und bereiten den Cariocas und auch den badefreudigen Touristen Probleme. Diese ökologisch wie gesundheitlich untragbare Lage beeinträchtigt die Lebensqualität nicht nur in der Olympiastadt, erklärt Kinstler, Wissenschaftlerin an der Bundesuniversität von Rio de Janeiro.
Die Situation ist in ganz Brasilien ähnlich. Gerade mal in São Paulo ist es etwas besser. Vor allem in den großen Städten werden die Gewässer durch Abwasser verschmutzt. Und im Landesinneren gibt es vielerorts nicht mal eine Kanalisation, um das Abwasser zu sammeln. Es wird alles direkt in Gewässer eingeleitet und bedeutet für die Bevölkerung eine große Zahl von Risiken und Gesundheitsproblemen.
Vor allem in den Favelas, den armen Vierteln, in denen andere Dienstleistungen der öffentlichen Hand wie Stromversorgung, Transport oder Bildung ebenfalls meist prekär sind, leiden die Menschen unter der unzureichenden Abwasserentsorgung. Schon im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 haben Hunderttausende auf Demonstrationen gefordert, die Lebensbedingungen in den Städten zu verbessern. Doch bis heute hat sich wenig getan. Es fehlt weniger an Geld, sondern vor allem am politischen Willen, meint Kinstler. Die Urbanistin erklärt, dass die Versäumnisse bei der Abwasserentsorgung eine ganze Kette neuer Probleme auslösen.
Além da poluição dos corpos hídricos, primeiramente a gente tem que ir buscar água cada vez mais distante, né?
Neben der Verschmutzung der öffentlichen Gewässer muss das Trinkwasser von immer weiter hergeholt werden oder mit noch mehr Chemikalien gereinigt werden. Dort, wo das Abwasser ohne Kanalisation abfließt, treten zahlreiche Krankheiten wie Durchfall oder Hautprobleme auf. Zudem ist die Kindersterblichkeit deutlich höher, also eine Herausforderung für das öffentliche Gesundheitssystem. In einigen Favelas von Rio de Janeiro ist es bis heute so, dass die Menschen buchstäblich auf ihren eigenen Abwässern leben.
Wenn die Olympischen Spiele vorbei und die Segler und Ruderer wieder nach Hause gefahren sind, wird die chronische Wasserverschmutzung in Rio de Janeiro keine Schlagzeilen mehr machen. Die oft korrupten Stadtregierungen werden kaum mehr Geld und Energie aufbringen, um in Zukunft saubere Gewässer zu garantieren. Für Suja Kinstler gibt es nur eine Hoffnung: mehr Druck von sozialen Bewegungen und gut organisierte Stadtteilinitiativen.
Не остаться в этой траве, не остаться в этой траве, пожелай мне удачи, пожелай мне.
Von der Weltbank und anderen internationalen Entwicklungsbanken geförderte Projekte geraten immer mehr in die Kritik. Das ist mittlerweile auch bei den verantwortlichen Politikern angekommen. Im April flog Bundesentwicklungsminister Gerd Müller zur Frühjahrstagung der Weltbank nach Washington. Dort unterhielt er sich mit Weltbankpräsident Jim Yong Kim. Thema der Gespräche war auch, wie bei Weltbankprojekten Menschenrechte, Umweltfragen und soziale Gerechtigkeit stärker berücksichtigt werden können. Was aber läuft schief bei den fortschrittversprechenden Entwicklungsprojekten? Onda Info wollte das genauer wissen und besuchte die abgelegene Lenkergemeinde La Tejera in der Region Rio Blanco in Honduras. Hier soll ein Wasserkraftwerk gebaut werden.
Das Projekt wollten unter anderem der Zentralamerikanische Infrastrukturfonds CAMIF und die holländische Entwicklungsbank FMO finanzieren.
Auf einem riesigen Herd, der den Kochmaschinen aus Großmutters Zeiten ähnelt, kocht Wasser. Stolz erzählt uns Doña Edmunda, dass der Herd erst vor kurzem fertiggestellt worden ist. Don Francisco, Edmundas Mann, ergänzt: Der neue Herd ist viel effektiver und umweltschonender als die alte, offene Feuerstelle. Und er hat einen Abzug. Somit verbraucht er nicht nur weniger Holz, sondern räuchert auch nicht mehr die Küche zu, wenn dort gekocht wird. Während Don Francisco weiter von den kleinen Fortschritten auf dem Hof berichtet, bereitet Doña Edmunda Kaffee zu. Denn es werden Gäste erwartet. Edmunda und Francisco engagieren sich nämlich gegen den Bau des Staudamms Agua Saca am Rio Gualcarque. In ihrer Küche sind wir mit Gegnern des Projektes zum Interview verabredet. Als erster steht Lucio Sanchez in der Tür. Edmunda bietet ihm Kaffee an und Don Lucio gesellt sich zu uns. Lucio Sanchez koordiniert die Gemeinschaftsarbeiten in La Terrera und vertritt die Einwohner gegenüber staatlichen Autoritäten. Auf die Frage, warum die Lenkergemeinde sich so vehement gegen den Staudamm wehrt, hat er sofort eine Antwort parat.
Wir setzen uns in Rio Blanco gegen das Staudammprojekt ein, weil es uns keinerlei Vorteil bringt. Nutznießer ist ausschließlich die Betreiberfirma, denn keines ihrer Versprechen halten sie ein.
Davon abgesehen, dass die Menschen in Rio Grande wohl wenig Nutzen aus dem Staudammprojekt ziehen werden, wurden auch ihre grundlegenden Rechte als indigene Gemeinschaft missachtet. Laut der Konvention 169 der Internationalen Arbeitsorganisation ILO muss vor der Umsetzung von derartigen Projekten in indigenen Gemeinden eine Konsultation durchgeführt werden. Diese hat vor Projektbeginn zu erfolgen, muss über dessen vollen Umfang und die Auswirkungen auf das Leben der Gemeinde informieren und eine freie Abstimmung über Annahme oder Ablehnung des Projektes beinhalten. Dies alles hat es im Zusammenhang mit dem Staudammbau am Rio Gualcarque nicht gegeben, versichert Sabino González, ein Lehrer der Gemeinde. Das Projekt wurde hinter dem Rücken der Bewohner von La Terrera vom ehemaligen Bürgermeister ausgehandelt, berichtet er weiter. Das Dorf hat auch niemals in offener Abstimmung dem Projekt zugestimmt. Im Gegenteil, das Projekt wurde mehrheitlich abgelehnt. Als trotz der Ablehnung durch die indigene Bevölkerung mit den Bauarbeiten begonnen wurde, errichteten die Bewohner von Rio Blanco im April 2013 eine Straßensperre und blockierten die Zufahrt zur Baustelle. Die honduranische Betreiberfirma DESA reagierte mit einer Doppelstrategie. Auf der einen Seite versuchte man, die Gemeinde zu spalten und die Zustimmung von Gemeindemitgliedern zu kaufen. Andererseits übte man verstärkt Druck auf diejenigen aus, die sich nicht kaufen lassen wollten. Dabei konnte DESA auf die Unterstützung von Polizei und Militär bauen. Am 15. Juli 2013 eskalierte der Konflikt. Der Gemeindevorsteher Thomas Garcia wird vor dem Tor des DESA-Betriebsgeländes von einem Soldaten erschossen. Sein 17-jähriger Sohn wird dabei schwer verletzt. Die beiden sind allerdings nicht die einzigen Opfer des Konflikts. Immer wieder erhalten Gegner des Projektes Morddrohungen oder werden unter fadenscheinigen Vorwürfen verhaftet. Plötzlich steht ein Junge in der Küchentür. Er bringt beunruhigende Neuigkeiten. Auf dem von der DESA beanspruchten Gemeindeland am Fluss wurde ein Zaun errichtet, quer über ein vor 3 Wochen frisch bestelltes Maisfeld. Sollte das Ende des momentanen Baustopps bedeuten? Die Männer beschließen, der Sache auf den Grund zu gehen. Und da es mittlerweile auch schon spät geworden ist, drängen sie nun zum schnellen Aufbruch. Schließlich liegen am nächsten Morgen gute 2 Stunden Fußmarsch vor ihnen. Vom Dorf am Berghang hinunter ins fruchtbare Tal des Rio Gualcarque. Als die Männer gegangen sind, kommt Edmundas Nachbarin Rosalina Dominguez noch auf einen Kaffee vorbei. Sie erzählt, dass ihre Vorfahren sich das Land am Rio Gualcarque durch Fronarbeit neu erarbeiten mussten. Und das, obwohl es schon seit Jahrhunderten von ihnen bewohnt und bestellt wurde. Und deshalb werden die Menschen in La Tejera es um jeden Preis verteidigen. Nie wieder soll es ihnen genommen werden.
Denn wir wissen, dass das Land uns ernährt. Unsere Vorfahren haben es pfleglich behandelt und haben der Erde immer etwas zurückgegeben, damit sie sich nährt und Mais und Bohnen reichlich sprießen. Sie haben Zeremonien gemacht, damit Segen auf dem Land ruht. Und sie haben unser Land von alters her verteidigt, um es uns als Erbe zu überlassen. Das Erbe unserer Vorfahren, unserer Großeltern. Und deshalb, und das haben wir schon verschiedensten Leuten erklärt, kämpfen wir um unser Land. Für unsere Kinder. Denn wovon hängt unser Leben ab, wenn nicht von der Erde? Wovon essen wir? Wenn wir zulassen, dass sie zerstört wird, wo werden wir jemals wieder Wurzeln schlagen? Wenn sie uns das Wasser wegnehmen, wenn unser Fluss stockt und austrocknet, sollen wir dann Wasser in Flaschen kaufen? Deshalb sagen wir Nein zum Staudamm.
Diese Argumente trafen nicht bei allen beteiligten Banken auf offene Ohren. Während sich der Zentralamerikanische Infrastrukturfonds mittlerweile aus dem Projekt zurückgezogen hat, hält die holländische Entwicklungsbank FMO weiterhin an ihm fest.
Но высокая в небе звезда зовет меня в путь. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер.
Tom Hanks ist schwul. Schwul und gläubiger Christ. Nicht der Hollywood-Star natürlich, sondern einer der wichtigsten Vertreter einer Queer Theology. Hanks ist gebürtiger US-Amerikaner, ging in den 60er Jahren als Missionar nach Costa Rica und lebt seit Mitte der 80er Jahre in Buenos Aires. Sexuelle Vielfalt und Religion, das ist sein Thema. Hanks hat zahllose Schriften verfasst, um die angebliche Verdammung von Homosexualität durch die Bibel zu widerlegen. Für Hanks, Jahrgang 1935, ist die Religion nie ein homosexuelles Randthema. Dafür leiden, gerade in Lateinamerika, zu viele schwule Lesben und Transpersonen unter der homo- und transphoben Haltung ihrer Kirchen.
I went around and asked everybody, what is your biggest problem?
Ich habe in den 90er Jahren LGBT-AktivistInnen gefragt, was ist euer größtes Problem? Und alle sagten ohne Ausnahme, die Religion. Meine zweite Frage war, und was tut ihr dagegen? Und alle sagten, nichts, denn ich bin nicht religiös. Aber innerhalb ihrer Gruppen pflegte die große Mehrheit nach wie vor religiöse Traditionen und es gab kein Konzept, diesen Menschen zu helfen. Wir haben gesagt, ihr könnt ja ruhig glückliche Atheisten sein, aber ihr müsst zumindest Grundkenntnisse über die Bibel haben. Dann seht ihr nämlich, dass die Bibel sehr vielfältig in ihren Aussagen ist und dass es viele Kirchenvertreter gibt, die homosexuelle und religiöse Rechte unterstützen.
Einige Initiativen gibt es in Lateinamerika, in denen Lesben, Transpersonen und Schwule ihre Spiritualität leben können. Die Metropolitan Community Church, MCC zum Beispiel, hat mittlerweile Dutzende Gemeinden gegründet.
Jesus ist der Pão de Igualdade.
Zum Beispiel in Niterói im Großraum Rio de Janeiro. In dem mittelgroßen, in kaltes Neonlicht getauchten Raum liegt eine Regenbogenfahne über der Kanzel. Eine große Pflanze, ein kleines Kreuz und eine sehr kurvige Jesusstatue sind ansonsten der einzige Schmuck. Rund 30 Gläubige sind in dem Raum versammelt. 2 junge Männer schmiegen sich beim Beten aneinander. 2 Frauen küssen sich nach dem Gebet auf die Wange. Pfarrer Gelson Pieber erläutert, dass sich die MCC ansonsten nicht so sehr von anderen Kirchen unterscheidet.
Wir haben einen Pfarrer, wir haben eine christliche Liturgie und wir haben die gleichen Glaubensprinzipien an Jesus Christus, den Heiligen Geist, an die Bibel wie jede andere Kirche. Wir haben vieles der lutherischen und methodistischen Theologie übernommen. Und in Bezug auf Liturgie und die traditionellen Werte haben wir viel mit der katholischen Kirche gemein. Von anderen Kirchen unterscheiden wir uns in dem Sinne, dass wir die Homophobie der religiösen Rechten ablehnen. Wir sind den Menschenrechten verpflichtet und arbeiten für eine Welt, in der alle Menschen integriert und respektiert sind.
Igualdade para todas as pessoas, a Igreja da Comunidade Metropolitana procura estar junto dessas pessoas.
Allerdings, so Tom Hanks, müsse es darum gehen, dass sich nicht nur die oft sogenannte Homokirche MCC als Alternative für die LGBTI-Gemeinde etabliert. Der Theologe ist Gründer der Organisation Other Sheep, die dafür kämpft, dass Lesben, Schwule und Transpersonen auch in traditionellen Kirchen respektiert werden. Denn sonst würde sich auch in Zukunft die überwältigende Mehrheit der nicht-heterosexuellen Gläubigen noch in der gleichen schwierigen Situation befinden wie heute. Ein Beispiel für die Öffnung traditioneller Kirchen ist die kleine lutherische Kirche in Costa Rica. Hier im Süden von San José findet jeden Donnerstagabend ein Gottesdienst speziell für die sexuelle Vielfalt statt. Pastor Abel Moya predigt nicht, er sucht mit seiner kleinen Gemeinde das Gespräch.
Unsere Gemeinschaft der Vielfalt hier in der lutherischen Kirche ist offen für alle, die eine respektvolle und integrierende Einstellung mitbringen. Sie sind eingeladen, nicht nur in unsere Gemeinschaft zu kommen und den Gottesdienst zu feiern, sondern sich auch in das Gemeindeleben unserer lutherischen Kirche zu integrieren.
Von den 15 aufgestellten Stühlen in dem lichten Raum sind heute nur 7 besetzt. Abels Gemeinde ist klein, aber für die Gläubigen, die heute hier sind, ist das Angebot der lutherischen Kirche eminent wichtig.
Ich war auf der Suche nach Spiritualität und finde es schön hier. Ich bin so viele Jahre von der Kirche abgelehnt worden. Mich hat gequält, in die Hölle zu müssen und von Gott keine Vergebung erhalten zu können. Aber hier habe ich erfahren, dass Gott auch die Vielfalt erschaffen hat. Und er sah, dass es gut war.
Dabei sei die Bibel gar kein Standardwerk für Heterosexualität, erläutert der Theologe Tom Hanks. Die Erzählung von Sodom und Gomorra zum Beispiel stelle keine Verurteilung von Homosexualität dar, sondern es gehe in ihr um die Gruppenvergewaltigung zweier Engel durch die Mehrheitsbevölkerung. Außerdem:
Jesus himself doesn't marry, John the Baptist doesn't marry, the Apostle Paul doesn't marry.
Jesus heiratet nicht, Johannes der Täufer heiratet nicht, der Apostel Paulus auch nicht. Das Standardbeispiel, christliches Jüngertum zu leben, ob in den Evangelien oder den Briefen, sind unverheiratete Männer, oft mit einem Freund als treuesten Gefährten. Als Paulus die Menschen der Kirche von Rom begrüßte, benannte er 28 Menschen, von denen nur 3 verheiratete Paare waren. Fast die ganze Bibel hindurch findet man also Situationen sexueller Minderheiten.
Und Abel Moya ordnet die Diskriminierung von nicht-heterosexuellen Menschen ein in einen historischen Kontext, in der die Bibel zur Rechtfertigung verschiedenster Verbrechen missbraucht worden sei.
Con la Biblia se ha justificado la esclavitud hacia las personas negras.
Mit der Bibel wurde die Versklavung der schwarzen Bevölkerung sowie die Eroberung Amerikas gerechtfertigt. Die Bibel wurde also für viele Positionen missbraucht, die die Gesellschaft mittlerweile überwunden hat. Die Ausgrenzung und Verurteilung aufgrund der sexuellen Orientierung gehört nicht dazu. Aber das hat eben mit der Art und Weise zu tun, wie wir die Bibel interpretieren. Wir benutzen die Bibel ja heute auch nicht mehr als Rechtfertigung, um Frauen in der Kirche oder der Gesellschaft zu unterdrücken und auszuschließen.
Natürlich, sagt Gelson Pieber in Rio de Janeiro, seien schwule Lesben und Transpersonen nicht frei von Sünde. Eine Religion, die nicht verdammt, kann aber für viele ein Weg sein, mit sich selbst ins Reine zu kommen und eigene Formen der Diskriminierung zu hinterfragen.
As pessoas homossexuais, infelizmente.
Leider haben Homosexuelle wie alle unterdrückten Menschen die Tendenz, die Praxis und den Diskurs der Unterdrücker zu reproduzieren. Auch wer unten ist, will sich über andere stellen. Auch unter Homosexuellen sehen wir Diskriminierungen gegen Arme, gegen angeblich Hässliche, gegen andere Geschlechter. Also müssen auch wir Homosexuelle uns hinterfragen und unsere Haltung ändern. Gott ist gegen Unterdrückung, gegen Diskriminierung, gegen Gewalt, gegen Rassismus. Aber Gott ist nicht gegen Sexualität.
antidiscriminação, anticlassismo.
Ora, o que eu sei é que o Deus de Jesus Cristo não é um Deus antissexo.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de